Gross Träumen ist uns als Pastorenteam ein mega grosses Anliegen auf Anfangsjahr. Und zwar nicht zuletzt wegen dem, weil, wo wir die Weihe hatten, sind mehr wie ein Berufskollege von mir, so ein Pastorenkollege, auf mich zugekommen und gesagt, ja, jetzt könnt ihr sie dann ruhiger nehmen. Und das ist meistens, bei mir kommt das im falschen Moment. Ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr Pause gebraucht nach der Einweihung. Aber wenn da jemand sagt, dann trifft es einen Nerv, wo ich muss sagen, nein, sicher nicht. Es geht ja eigentlich eben, wie es Vreni gesagt hat, es geht erst los. Das kann es nicht sein. Und darum war unser Anliegen gewesen, als Pastorenteam zu sagen, wir starten mit der Predigtreihe «Gross Träumen». Und Doro hat am letzten Sonntag davon geredet, dass manchmal Warten sich lohnt. Wir haben lange gewartet. Warten ist nicht eine Zeit, die vergeben ist, bis Gott Sachen erfüllt. Und heute ist mein Anliegen, um über das zu reden, «Gross Träumen» heisst «Gottes Träume träumen». Gottes Träume träumen. Ja, beim «Grossen Träumen» ist es ein bisschen so eine Sache, dass manche Leute manchmal sagen, ja, eigentlich will ich nicht noch mehr Arbeit haben und noch grösser müssen träumen. Und dann gibt es noch ganz, ganz viele Hindernisse in unserem Leben, dass wir grösser träumen, als wir es eigentlich, ich sage es jetzt mal so, verdient hätten. Und letzte Woche bin ich auf eine spezielle Geschichte gestoßen im Internet, auf bizarre Warnhinweise von den USA im Blick auf Gegenstände, die sie arbeiten. So Warnhinweise im Blick auf Gegenstände. Und mir ist das so ein bisschen als eine Parallele vorgekommen, in dem Blick, was bremst uns denn zum Grossdenken? Einfach so ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal einen Namen gesehen habt und so. Aber es ist ja manchmal lustig, dass in Amerika, also es gibt ja auch bei uns, aber dort gibt es Warnhinweise, die wirklich lustig sind. Die haben nämlich einen Award gemacht für die bizarrsten Warnhinweise auf Gegenstände. Aber sie müssen es eben ein bisschen machen. Also zum Beispiel Warnhinweise beim Kinderwagen. Ein Kinderwagenverkauf steht drauf, Kind rausnehmen, bevor sie den Wagen zusammenfalten. Beispiel, oder? Oder beim Messerverkauf ein fallendes Messer nicht im Flug auffangen. So. Irgendwie, das ist nicht ganz heiß. Oder, was ich auch sehr speziell finde, ist Anglerköder mit Dreifachhaken schädlich beim Schlucken. Also müsst ihr den Fisch sagen, oder? Oder ein Favorit von mir ist auch ein bisschen, bei den Toilettenbürsten ist angeschrieben, nicht für die persönliche Hygiene benutzen. Es geht noch weiter, gell? Zum Beispiel, das ist auch ganz heiß. Bügeleisen. Niemals Kleider bügeln, wenn sie sie noch tragen. Mega heiß. Also, ich finde es ganz wichtig, so Sachen, oder? Oder der Föhn. Föhn, oder? So. Nicht beim Schlafen benutzen. Also, okay. Und Abwaschmaschine, Kinder nicht erlauben, in der Abwaschmaschine zu spielen. Oder beim Traktor, vermeiden sie den Tod. Ich bin beim Traktor gestanden auf dem Zettel und Whirlpool nur bei abgedeckter Deckplatte benutzen und so weiter. Warum machen wir das? Und vielleicht auch, also ich vermute, bei uns kommt das auch alles mehr. Sie machen das zum einen Grund aus Angst. Angst, dass man angeklagt wird, wenn ein Gegenstand falsch benutzt wird. Und was ist der Auslöser meistens? Oder nein, meistens. Der Auslöser kann sein, wenn man nicht so viel studiert. Sag jetzt einmal, dass man die Sachen sehr, sehr, sehr vorsichtig, vielleicht sogar gar nicht braucht. Wenn man plötzlich denkt, ui, wenn da alles passieren kann, was da steht, dann brauche ich das Zeug gar nicht. Für mich ist das so ein bisschen, wenn ich das ein bisschen durchgelesen habe, wie eine Parallele zu unserem Gross-Glauben-Thema. Wie oft getrauen wir uns, nicht gross zu träumen und aus dem heraus auch gross und mutig zu handeln, weil wir Angst haben. Was denken echt die anderen? Das zum Beispiel habe ich bei meiner ersten Predigt, weiß ich noch, ich bin nicht mehr ganz sicher, glaube 750 oder irgendwie sowas, Predigt habe ich schon meine allererste, als 17-Jährige auf die Bühne gegangen und sagen, was mache ich da und was passiert da mit mir und vor allem nach der Predigt dann so. Aber wie gesagt, ich habe es überlebt oder wie man sieht und so. Aber viele Sachen machen wir nicht aus Angst. Und manche Sachen kommen auch einen Touch über, dass man nicht weiss, ja, wenn ich jetzt das mache und es kommt nicht gut. So. Lassen wir lieber das mal ein bisschen langsam angehen mit dem Glauben. Ich tue lieber noch mal ein paar Predigten lesen. Vielleicht kommt ja noch mal der Hinweis, dass ich etwas Mutiges machen soll. Und hoffentlich in einer abgeschwächteren Form. So. Yes, also das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung. Jetzt, der John Ortberg hat ein Buch geschrieben. Sehnsucht. Abenteuer, nachdem du dich sehnst. Und der Untertitel ist: Wer auf dem Wasser gehen will, muss aus dem Boot steigen. Ich finde den mega coolen Satz. Wer aus dem Wasser laufen will, muss aus dem Boot steigen. Darum möchte ich die biblische Geschichte im Mittelpunkt stellen zum Thema grosse Träume, wo der Petrus aus dem Wasser gelaufen ist. Ich lese uns aus Matthäus 14, von Vers 22 an. Und lasst uns hören, wie gross der Petrus denkt und nachher auch gehandelt hat. Gleich darauf, also er hat 5000 gespeisen auf der einen Seite vom See. Und nachher steht dann geschrieben, gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Vielleicht könnte man noch eins weiterklicken, ja, dann kommt das genau. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können. Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit draußen auf der See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In der frühen Morgenstunde kam Jesus auf den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Es ist ein Gespenst, meinten sie und schrien voller Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Wie cool ist denn das? Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. Ach Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest und sagte, vertraust du mir so wenig? Petrus, warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Yes, so viel zu dieser Geschichte. Es ist schon noch speziell, wo man ein paar Sachen möchte fragen. Also was macht Jesus da? Zur Nacht um 3 ungefähr ist es ein grosser Sturm, läuft auf dem See und dann heisst da im Markus-Evangelium mit der Parallelstelle heisst, er hat eigentlich vorbeilaufen. Und dann gibt es verschiedenste Auslegungen, was soll das denn? Wieso hat Jesus vorbeilaufen? Hat er nur so da und so weiter? Aber es steht dort das gleiche Wort, wie im Alten Testament sehr oft gebraucht wird. Wenn Gott vorübergeht, kommt seine Gegenwart. Mit Mose mal ist Gott erschienen und sie ist gestanden und Gott ist an ihm vorübergegangen, in seiner Herrlichkeit. Oder beim Elia hat er sich in der Höhle versteckt und Gott sagt, ich komme an dir vorbei. Das ist das gleiche Wort. Das heisst aus meiner Geschichte, die Geschichte, dass Jesus hat das Anliegen, um den Jünger auch heute uns zu begegnen und etwas zu sagen mit dem, was er macht. Und beim Petrus ist irgendwie noch mega spannend. Es ist ja seine Idee gewesen, jetzt auf das Wasser zu gehen. Das ist übrigens auch cool. Also die Prediger streiten darüber, warum ist der eigenmächtig gewesen. Jesus, ist eigentlich fast ein bisschen müßig, weil Jesus gesagt hat, hey, ist gut, komm. Er ermutigt eigentlich zu dem Glaubensschritt. Komm aufs Wasser. Ich hatte einen Jugendpastor, der gesagt hat, ich will auch so Wunder erleben. Es gibt nämlich noch eine andere Stelle, wo es heisst, wenn ihr Glauben hättet, wenn ihr ein bisschen Senf kann, dann könnt ihr zu dem Berg sagen, geht dort durch und dann macht das. Und dann ist er mal retour gekommen, der hat gesagt, heute bin ich im Wald gewesen. Er hat gesagt, was hast du im Wald gemacht? Er hat gesagt, ich bin vor einem Baum gestanden. Was hast du vor einem Baum gemacht? Er hat zum Baum gesagt, setz dich da durch. Er hat gesagt, und hat das gemacht? Ja, noch nicht. Noch nicht. Kommt noch. Das ist der Glaube. Und wenn wir das so ein bisschen anschauen, auch in der Bibel hinein, dann merken wir, es gibt ganz, ganz viele Stellen, wo Menschen Wanderungen machen oder Spaziergänge machen im Glauben und damit Gott erleben dort drinnen. Es gibt zum Beispiel den schweren Weg, den Abraham mit dem Isaac gemacht hat und er hätte den Isaac den Auftrag gehabt, den Isaac zu opfern. Und hätte es dann nicht müssen. Oder Mose, wo durchs Rote Meer gelaufen ist. Es war ein Befreiungsspaziergang. Ich das ist extra ein bisschen karikieren, natürlich, wo er Gott erlebt hat. Der Josua ist um Jericho herum spaziert. Im Glauben und Vertrauen. Mauern einbrechen. Die Jünger von Emmaus, die sind fortspaziert von Jesus in einer Enttäuschung und haben dafür Jesus dürfen erleben. Der Paulus ist auf Damaskus spaziert, um Jünger zu töten. Und er begegnet Jesus und sein Leben wird total verändert. Jesus hat einen Schmerzenspaziergang gemacht auf die Via Dolores. Via Dolorosa. Schmerzensweg zum Kreuz. Und bei all diesen Spaziergängen, ob schwer oder leicht, ob befreiend oder nicht, Gott hat Wunder getan, hat am Ende befreit, hat am Ende gerettet und die Menschen haben Gott erlebt, weil sie mutig losgelaufen sind. Und in dem Sinne gefällt mir der Brian Houston, der in seiner Biografie im Buchtitel geschrieben hat und drinnen mehrmals wiederholt hat, gesagt, heute beginnt der beste Tag deines Lebens. Heute beginnt der beste Tag deines Lebens. Mit dem Anliegen gesagt, lasst uns Grosses erwarten, weil Gott hat noch viel vor. Jetzt mögen eben viele vielleicht sagen, so wie ich, dann denke da nach der Einweihung, ja, aber einfach ein bisschen langsam, ich brauche nicht noch Neues und ich brauche jetzt nicht noch mehr und so. Lasst uns mal ein bisschen ruhiger nehmen und so. Und da geht es eigentlich gar nicht. Und da geht es überhaupt nicht, auch bei dieser Geschichte nicht. Es geht nicht darum, dass man viel macht oder wenig, sondern es geht darum, dass man Sachen macht mit Gottes Hilfe und im Vertrauen darauf, dass er uns hilft. Es geht nicht darum, dass man viel oder wenig macht, sondern es geht darum, dass Gott machen kann. Dass wir Sachen machen, die wir selber nicht könnten. Beim Neubau war es uns allen klar, glaube ich, in der Gemeinde. Schon vor 10 Jahren. Wenn Gott nicht ein Wunder tut, ist das Ding nicht möglich. Lasst uns Sachen machen, auch künftig, wo wir wissen, wenn Gott nicht handelt, dann passiert gar nichts. Das, um das geht es. Nicht weniger, sondern mit Gott. Und da sind wir jetzt 3 Sachen drin, wichtig. Der John Ortberg hat es im Buch geschrieben, der gefällt mir. Er kommt erst als 2. Punkt. Er hat vom Wasserläufer und von den Bootshockern geredet. Ich finde das so cool. Und die Fragestellung ist, wenn der Wasserläufer sein oder Bootshocker? Und ich werde dir heute Morgen zusprechen, Gott hat dich erschaffen, dass du ein Wasserläufer kannst sein. Und es geht da damit auch, und das werde ich von Anfang an deutlich gesagt haben, wobei ich bin schon mit in der Predigt nicht am Anfang so, aber ich werde einfach deutlich gesagt haben, es geht nicht darum, dass wir nur Wundersachen machen, die offensichtlich für uns Menschen Wunder sind, sondern es geht darum, Sachen zu machen, die nur Gott machen kann. Und das Erste, was er gemacht hat, was nur er machen kann, er hat dich erschaffen. Er hat dich ausgestattet schon als Baby mit allen Fähigkeiten, die du jetzt schon kannst leben. Und übrigens, er hat noch so viele Sachen in dein Leben und in deine Zukunft gelegt, die noch gar noch nicht sind. Und darum gibt es auch so Bücher, entdecke dein Potenzial. Ich würde am liebsten sagen, entdecke da, was Gott in dich gelegt hat, noch viel mehr. So. Und da geht es eigentlich. Es geht darum, dass wir unsere Berufung entdecken, unsere je eigene Berufung. Und diese Berufung, die kann dann manchmal Sachen sein, die man vielleicht nicht so wollen oder manchmal einen schweren Weg sind. Ich bin seit mehr als 30 Jahren Prediger und ich habe mal 17 Jahre lang dürfen wir an einem Bürofenster sitzen, wo man aufs Feld gesehen hat. Und immer wenn der Bauer gekommen ist, im Frühling und Herbst meistens, habe ich immer gedacht, ah, der hat so schön. Der muss nur mit seinem Traktor von rechts nach links fahren. Und von links nach rechts. Ich bin Bauernsohn und ich hätte gerne Bauer gelernt. Und ich habe ab und zu im Büro gesagt, Gott, eigentlich würde ich am liebsten auch wieder Und ich habe es meistens nicht ausgesprochen gesagt, danke Gott, dass ich meine Berufung darf leben, die ich jetzt habe. Das ist 100-mal besser, weil ich vermute, in einer Woche wäre man sich ein langweilig geworden. Von links nach rechts fahren, von rechts nach links. Und Gott hat mich scheinbar nicht geschaffen, dass ich das beruflich mache. Vielleicht kann ich dann, wenn ich pensioniert bin, irgendwo einen alten Traktor kaufen und dann etwas machen. So. Aber im Moment will ich meine Berufung leben, die er für mich gedacht hat, mit meinen Begabungen. Und das gilt auch für dich. Er hat dich ganz besonders erschaffen und er hat eine besondere Form mit dir. Und die grosse Kunst ist herauszufinden, was sind meine Begabungen? Was hat Gott in mich eingelegt? Was sind meine Herzensanliegen? Das ist meine erste Frage, wenn jemand sagt, ich würde gerne in deiner Kirche mitschaffen, sage ich immer, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Jemand, ich weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe, jemand ist mal auf mich zugesagt, so ich kann so Tests machen auch, oder? Dann ist im Test rausgekommen, dass die Frau eine Begabung hat zum Lehren. Aber ihr Herzensanliegen, das sie in den letzten 20 Jahren gelebt hat, und ich habe das erlebt, und das ist ja so, sind kleine Kinder. Am liebsten Babys. Und sie ist verzweifelt zu mir und hat gesagt, wie bringe ich das zusammen? Jetzt sagt der Test, ich habe eine Begabung zum Lehren, und wahrscheinlich stimmt das auch. Und jetzt muss ich meine kleinen, geliebten Kinder verlassen und muss bei Senioren ein Bibelseminar halten, oder was auch immer. Und er hat gesagt, nein, Gott hat dich so gemacht. Das heisst, du kannst Sachen sagen, die schon kleine Kinder verstehen von Gott. Du kannst in kleinen Kindern kannst du etwas mitgeben ins Leben. Wie cool ist denn das? Mit deiner Begabung. Und es gilt, das zu entdecken, was in dir steckt, was Gott in dein Leben nie geleitet hat. Und am Ende des Lebens ist vielleicht nicht in der Welt weit der Schlagzeilen, was auf deinem Grabstein steht, oder mindestens in den Gedanken von all denen, die Abschied nehmen. Aber es wäre so cool, wenn über deinem Leben mal das steht, er hat das gelebt, was Gott ihn nie geleitet hat. Oder sie. Und dann sind wir vielleicht nicht Mutter Teresa in Kalkutta, aber wir sind vielleicht Mutter Barbara in Buchs. Oder der Franz von Regensdorf. Oder der Fritz von Regensberg oder was auch immer. Und wenn man den Namen hört, weiss man gerade, ja, Mutter Teresa, weiss man, wie ihre Berufung war, glaube ich. Oder wenn man andere Namen hört, wie der Martin Luther King, haben wir heute Morgen gehört, man weiss, wer über dem Leben steht. Albert Einstein, weiss man, wann er gut können. Ludwig van Beethoven, weiss man es auch. Bei Mahatma Gandhi auch, bei Nelson Mandela auch. Bei Marco Odermatt auch, im Moment. Und von dir auch. Yes, du bist einmalig gemacht, Gott hat etwas vor mit dir. Lass uns an dem festheben. Yes, also, wir sind zu Wasserläufer berufen. Aber jetzt will ich noch ganz kurz einen Moment zu den Bootshockern etwas sagen. Bootshocker, es heisst dort, also Bootshocker willst du nicht wirklich sein. Da wäre es die nächste Folie. Yes. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Da ist ein Wasserläufer. Ein Bootshocker, laut Bibel, ist nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und da geht es nicht nur um die Ewigkeit, sondern ums Jetzt. Nicht nur der ist im Reich Gottes, wo Herr Herr sagt, sondern wo das tut, was der Vater im Himmel sagt. Und wir alle wettet, wenn wir ganz, ups, ja, wir haben nochmal eins Retour vielleicht. He? Genau, bleiben wir da. Wir alle wettet kein Bootshocker sein. Bootshocker wäre für mich so etwas wie, ich bin ja Grossvater geworden, vor einem Jahr, anderthalb. Und ich habe meine Töchter gestern noch gefragt, wie schwer ist eigentlich das Kind nach einem Jahr gewesen und habe dann nachher gerechnet. Also das Kind ist irgendwie mit 3,5 nicht ganz auf die Welt gekommen. Und ein Jahr später hat sich ihr Gewicht verdreifacht. Jetzt mal angenommen, wenn sie eine Bootshocker-Natur hat, wäre sie in 4 Jahren 270 Kilo. Stell dir den Turner vor, oder? So. Kannst du als Grossvater nicht mehr auflupfen, oder? So. Ich glaube, dass wir in unserem Glaubensleben vielmal als Bootshocker leben und dann an Gewicht zunehmen. aber in einem Boot letztlich sinken. Ohne, dass wir Wasserläufer geworden sind. Niemand will das. Niemand will ein Bootsacker sein. Weißt du, denn der Unterschied ist, dass eben die vierjährigen Kinder meistens nicht 270 Kilo wägen. Es liegt an dem, dass sie wachsen, dass sie trainieren, dass sie etwas machen. Und meistens machen sie wirklich dann noch ganz ehrlich da, was sie wirklich wollen und können. Und sie wollen meistens lernen und weiterkommen. So. Und das ist der Unterschied. Und das ist das, was Jesus auch für uns will, in unserem Glauben. Er will uns nicht zu Tönder machen, sondern er will uns zu fitten Leuten machen. Weil ein Preisschild vom Wasserhocker, vom Bootshocker, ein Preisschild ist der Preis von dem, ist letztlich kein Wachstum. Also, man wächst nicht. Man ist nicht lebendig. Man ist nicht echt. Man erlebt Gott nicht wirklich. Der John Ortberg hat in einem Buch davon geschrieben, dass es eben Rivalen gibt. Er nennt sie so. Rivalen von deiner Berufung, die du hast. Und das ist bei den Bootshockern so. Der Rival Nummer eins ist, man tut so, als ob. Man lebt nicht wirklich, sondern man lebt da, was man tut. Vorletzte Woche hat mir jemand angerufen. Es war vor Weihnachten, das ist schon länger her. Hat mir über den gelitten, der ein Profi ist in meinem Arbeitsbereich. Ich sage jetzt bewusst nicht mehr, so ein Vollprofi. Wirklich irgendwie eine High-Klasse, wo ich lange nicht bin. Und er hat mir wie ein kleiner Schulerbub erklärt, um was das geht in diesem Bereich. In dem langsamen Erklären habe ich gemerkt, ich verstand fast so viel wie er. Aber er hat für mich gedacht, ich sage jetzt nichts. Ich lasse ihn jetzt reden mit mir wie mit einem Kindergärtler. Dann kann ich vielleicht noch Sachen lernen, die ich aber gleich noch nicht weiss und so. Aber ich habe dann gemerkt, im Verlauf des Gesprächs, das ist mega mühsam, jemanden zu sein, wo man gar nicht ist. Weil ich bin sehr wohl schon draus gekommen. Und ich bin nicht das ganze so dumm gewesen, wie der wahrscheinlich denkt nicht und so. Aber ich wollte einfach hören, was er sagt. Aber er hat dermaßen langsam geredet und ich habe dermaßen, nein, da bin ich, aber ich habe ein bisschen überrascht tun und so. Und ich habe gemerkt, nein, das ist nicht meins. Ich kann nicht so tun. Ich kann nicht jemand anders sein, wo ich nicht bin. Das ist anstrengend. Aber ich bin ein Rival von unserer Berufung. Und die anderen Rivalen gelten das genau Gleiche. Falsche Erwartungen an sich selber haben. Man will gerne jemand sein, wo man nicht ist. Ist eigentlich dumm, aber meistens kommt das aus den Kinderschuhen raus, dass man unseren Vorbildern neu eifert. Oder falsche Erwartungen an andere. Ich habe das auch recht müssen lernen als Prediger, dass ich Erwartungen von anderen einfach nicht immer erfüllen kann. Und es war schon noch spannend. Es sind nicht nur Sachen, die ich gemacht habe als Prediger, sondern auch, wenn ich war. Ich habe mal eine Liste gemacht. Ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Ich habe mal wirklich, es ist eine längere Liste von Erwartungen an mein Aussehen. Also, es geht von Fingernägeln zu den richtigen Schuhen haben, zu der richtigen Farbe vom Tschöbli und so weiter. Wo mir Leute gesagt haben nach dem Gottesdienst, also, wenn du diese Schuhe hast, kann ich irgendwie dir nicht zulassen. So. Oder irgend so Sachen, oder? Und ich hätte müssen sagen, also, ich mache es so, dass möglichst viele Leute sich wohlfühlen, mindestens wenn sie mir zulassen, aber ich bin ich. So, ich lebe meine Berufung und ich trage meine Kleider. Genau. Nur die Regeln befolgen, es reicht nicht. Machen wir alles, was steht. So. Ist nicht Leben. Und letztendlich der grösste Rival wahrscheinlich von unserer Berufung ist, wenn wir sagen, ja, im Sicherheitshalber lieber weniger oder nichts machen, machen wir nichts falsch. Also die Rivalen können verhindern, dass wir leben. Und darum ist die Frage an dieser Stelle, was ist mein Boot? Was ist dein Boot, wo du müsstest aussteigen? Das ist vielleicht die Hauptfrage. Wo müsstest du einen mutigen Schritt machen, um lebendig zu sein? Um in deiner Berufung weiterzukommen, zum Wachsen. Und alle, die graue Haare haben und älter sind, können sich da nicht daraus ausnehmen in dieser Überlegung, weil ein ehemaliger Direktor von der Wiederkirche einmal so deutlich gesagt hat, am Seniorenmittag, du kannst dich nicht entziehen in deiner Berufung, weil du lebst noch. Solange du lebst, geht es darum, dass wir etwas tun für Gott und sollen wachsen und sollen lebendig sein und sollen echt sein. Was ist dein Boot, wo du müsstest aussteigen? Kann es sein, dass dein Boot ein Schritt ist, wo du jemandem vergeben musst? Wir feiern Abendmahl. Das ist eine gute Gelegenheit, um Sachen ablecken. Kann sein, dass du vielleicht etwas schon lange müsstest tun, wie zum Beispiel einen Berufswechsel, eine neue Aufgabe annehmen. Oder kann sein, dass Gott möchte, dass du eine Arbeit in der Gemeinde auf dich nimmst. Dass du eine Aufgabe erfüllst, die du weißt, müsstest, aber machst es noch nicht. Kann sein, dass du vielleicht einfach den Mutschritt musst haben und sagen, ich sage jetzt Ja zu meiner Situation und ich mache das Beste mit Jesu Hilfe daraus. Braucht manchmal auch Mut, um zu sagen, ich sage jetzt Ja zu dem und will nicht immer irgendetwas anderem nachjagen. Es kann aber auch sein, dass vielleicht eine Sünde ist, vielleicht etwas ganz Kleines, aber du merkst einfach, es tut mir nicht gut und Gott hat keine Freude daran und du müsstest ablegen, mutig für sie gehen. Dass die, dass du musst Beziehungen abbrechen, wo dir nicht gut tun, oder Beziehungen neu anfangen, wo du merkst, da bin ich gefragt. Kann sein, dass du vielmal Eindrücke hast von Gott, wo du Sachen, wo du sollst tun, aber einfach keine Zeit hast für da, ja für das Zeichen. Weißt du, dein Boot, wo du müsstest aussteigen und sagen. Ich kann es nicht, aber ich danke mütig für sie im Glauben darauf, dass Gott wird mich tragen, mich führen, dann er wird wirken. Weißt du, dein Boot. Zum Schluss noch der Gedanke natürlich auch zum Wasserläufer. Noch ganz kurz noch. Wasserläufer sind Menschen, die mit Gottes Gegenwart rechnen. Wasserläufer rechnet mit Gottes Gegenwart. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Kurz vorher haben sie die Speisung von 5'000 Leuten gehabt. Und jetzt erkennen sie. Ja, wir brauchen immer wieder neue Erkenntnis. Jesus lebt ja wirklich, wirklich. Ich habe ihn so gestern erlebt. Aber ja, ich glaube wieder neu dran. Das brauchen wir. Aber letztendlich geht es darum, dass wir wirklich an den grossen Gott glaubt. Wenn man kleinen Kind sagt, und bei meinem Enkel fängt es schon gleich an, wenn man sagt, wie gross bist du, sagt sie natürlich sofort, so gross, oder? Und die Frage ist, was sagst du, wenn ich frage, wie gross ist dein Gott? An was für einen grossen Gott glaubst du? Weil das entscheidet darüber, was wir werden erleben. Was für eine grosse Vorstellung wir von unserem grossen Gott haben, entscheidet darüber, was wir mit ihm werden erleben oder nicht. Und es gibt nicht in allem, aber es gibt manche Sachen, die wir nicht erleben oder nur wenig erleben, weil wir letztlich einen kleinen Gott fragen. Lasst uns gross träumen von unserem Gott. Gross denken von unserem Gott, lasst uns nicht aufhören. Ich gebe nicht auf mit dem. Und Wasserläufer tun aus dem raus, wenn sie einen grossen Gott fragen, tun einfach grössere Sachen. Und auch wir als Gemeinde, wir haben noch grosse Sachen bevor, auch im Blick aufs Haus, Finanzen. Und ich darf nicht mehr aus der Schule plaudern. Aber die Antwort, die ich gebe, auf eine Frage, die ich euch jetzt nicht gesagt habe, von Leuten, die etwas zu sagen haben, sage ich immer, ich habe einen grossen Gott und wir haben den schon erlebt, da in den letzten 10 Jahren, und wir werden ihn auch in den nächsten 10 Jahren erleben. Amen. Genau. Und mit dem grossen Gott leben wir und rechnen wir. Und mit dem grossen Gott, der ist so gross, dass er mir morgen kann etwas ins Ohr flüstern kann, was wichtig ist. Das ist so ein grosser Gott, der mir helfen kann, zu warten, wie es Dora in der letzten Predigt hat, bis so weit ist, dass er eingreift. Ich habe so einen grossen Gott, wo mich Niederlagen nicht irritiert. Ich habe so einen grossen Gott, dass ich weiss, ich werde die Kraft und Weisheit haben von ihm, die ich brauche. Und so das allerletzte Bild ist die Geschichte vom Bär. Der kommt mir einfach also an dieser Stelle. Es gibt so einen Film, der Bär. Meinte, ich habe vor 2 Jahren schon mal von dieser Geschichte erzählt. Und das ist so cool. In dieser Geschichte tut ein grosser Kajakbär einen kleinen Bär aufziehen, also adoptieren quasi, weil die Eltern gestorben sind. Und der kleine Bär ist eines Tages unterwegs und begegnet ihm einem Panther, einem Schwarzen. Und der Panther logischerweise stürzt sich sofort auf den Bär, weil die brauchen ja auch zu essen und so. Und dann auf jeden Fall meint man im Film, so zu spüren, der kleine Bär überlebt einen kleinen Moment, steht nachher auf seine kleinen Hinterfüße und brüllt, krächzt, was er gerade kann, so als kleiner Bär. Und wenn er brüllt, hört man plötzlich ein riesiges Gebrüll in der Gegend. Und dann die Kamera umschwenkt in dem Film und man sieht, hinten an dem Bär ist von einem Wecken herum, ist sein Betreuer oder sein Mentor oder sein auch immer gekommen und hat das gerade gesehen und er hat mit dem kleinen Bub zusammen gerade brüllt. Und der kleine Bär hat nur das gesehen, dass er da gekrächzt hat, der Panther zusammengezuckt ist, Schwanz gezogen hat und vorgerannt ist. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie sich der kleine Bär gefühlt hat. So. Yes. So sollen wir uns fühlen. Wir wissen, dass jemand hinten dran steht. Amen. Amen. Wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann lasst uns mit dem grossen Bär im Rücken ins Abendmahl gehen. Ein Abendmahl ist ein Ausdruck von dem, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und bevor er gestorben ist am Kreuz und nachher verstanden ist und uns den Heiligen Geist gehabt hat, hat er das Abendmahl eingesetzt und gesagt, wenn ihr das Abendmahl künftig nehmt, erinnert euch daran, was ich gemacht habe. Er ist der grosse Gott, weil er am Kreuz gehangen ist. Und er hat dann den Jüngern ein Brot gegeben und hat es gebrochen und gesagt, das ist mein Lieb. Er wird für euch am Kreuz gebrochen. Ich sage es jetzt mit dem Predigtwort. Er hat sein Lieb gebrochen, damit wir Gott können erleben in seiner aller Fülle und Größe. Und er hat ihnen den Traubensaft gegeben und hat gesagt, trinket alle aus dem Kelch, das ist Blut von meiner Erneuerung, vom neuen Bund zwischen dir und Gott. Du bist jetzt mit ihm verbunden. Und immer wenn ihr das Abendmahl einnehmt, denkt an das. Wer sich neu verbinden will, wer etwas ablegen will, will dich ermutigen, ein Abendmahl einzunehmen. Und wer will, darf sich dann auch an einen Better wenden, der einen Badge hat. Wir haben ein paar Better, jemand da. Wir haben auch Tisch hinein, wir haben Tisch draussen und überall werden auch so Better stehen. Geht euch zu jemandem, lasst euch entweder segnen oder vielleicht eben nur ein Segen sprechen für die kommende Zeit und vielleicht auch etwas bewusst ablegen. Aber nutzt die Zeit. Man kann einfach in aller Gemütlichkeit während der Worship-Zeit kann man das Abendmahl einnehmen, kann beten, kann für sich beten lassen und wer will, kann natürlich auch wieder in Worship kommen. Fühlt euch total frei. Wir werden ein paar Lieder singen, wo wir in aller Ruhe die Zeit mit Gott zusammen nutzen können. Der Herr segne dich. Amen.